Am 27. Februar 1975, ganze 3 Tage vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, entführen Mitglieder der Bewegung 2. Juni den aussichtsreichen Spitzenkandidaten der CDU, Peter Lorenz. Im Gegenzug für seine Freilassung verlangen sie die Entlassung von 6 inhaftierten Mitgliedern der RAF und der eigenen Bewegung 2. Juni. Der Staat geht auf ihre Forderungen ein und lässt zu, dass die befreiten Gefangenen in die Sozialistische Volksrepublik Südjemen ausgeflogen werden.
Keine 2 Monate, nachdem Peter Lorenz wieder frei ist, erschüttert ein weiteres Ereignis die Bundesrepublik. Am 24. April 1975 stürmen Terroristen die deutsche Botschaft in Stockholm. Diese beiden Aktionen zeigen den Behörden und der Öffentlichkeit, der deutsche Linksterrorismus ist nicht mehr nur ein innenpolitisches Problem, er ist international geworden.
Gerade sowas wie Stockholm, das war ja ein Augenöffner, so wow, was passiert hier? Wenn man sich die damalige Berichterstattung dazu anguckt, das war unfassbar. Man hat schon nicht verstanden, wie die RAF entstehen konnte, wenn man so möchte, und wie die so massive Gewalt anwenden können. Und jetzt machen die das auch noch auf internationaler Ebene. Und jetzt entführen die mit einem Mal Bürgermeisterkandidaten und es kommt zu einem Austausch im Südjemen. Was ist hier eigentlich passiert?
Die RAF in Hessen, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Und damit herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Podcasts, in der wir uns, wie eingangs angeklungen, mit der neuen und intensivierten internationalen Dimension des deutschen Linksterrorismus Mitte der 1970er Jahre beschäftigen werden. Ich bin Lorenz Hoffmann.
Und ich bin Duschka Roth. In der letzten Folge ging es um die große Geste, den Besuch von Jean-Paul Sartre in Stammheim. Ein Versuch der RAF, Aufmerksamkeit zu erzeugen auf der ganz großen Bühne, der internationalen Bühne. Heute schauen wir auf das, was jenseits der Symbolik passiert, also auf die tatsächlichen Verflechtungen zwischen der RAF, der Bewegung 2. Juni und von Teilen der internationalen revolutionären Zelle. Wir sprechen darüber, wie der deutsche Linksterrorismus weltweit agiert und mit wem.
Was ist hier eigentlich passiert? Man wusste, dass es Verbindungen zu den Palästinensern gibt, aber nicht in welcher Tragweite. Und mit einmal gibt es ständig überall in Europa Anschläge, wo Deutsche dran beteiligt sind. Wann ist eigentlich das passiert?
Wir sind im Jahr 1975. Es ist ein Schlüsseljahr für den transnationalen Terrorismus der 70er Jahre. Die RAF, die Bewegung 2. Juni und die revolutionären Zellen stehen vor einem Umbruch. Alles muss neu gedacht werden. Welche Ausrichtung soll es geben und vor allem, mit wem will man künftig zusammenarbeiten? Für die RAF ist die Antwort klar.
Das große Ziel, wir müssen unsere inhaftierten Mitglieder befreien, komme was wolle.
Das ist Robert Wolf, er ist Referent bei der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und er ist Historiker und hat sich mit der Geschichte des deutschen Linksterrorismus beschäftigt.
Bei den revolutionären Zellen ist es so, auf der einen Seite der stark nationale Ansatz, also an den Brennpunkten sozialen Ungerechtigkeiten ansetzen, wo das Thema Gefangenenbefreiung nicht die große Rolle spielt, sondern eher Tagespolitik und alles, was damit verbunden ist. Auf der anderen Seite aber natürlich auch immer noch die Solidarität zur RAF und allen anderen, um zu sagen, naja, wenn die im Gefängnis sitzen, müssen wir die irgendwie befreien.
In der eigenen RZ-Reihe Gegendrucke von 75 sagt ein RZ-Mitglied zu dem Thema Folgendes. Zitat: Klar ist der Knast eine Frage, die für uns sehr wichtig ist. Dieses Bewusstsein untereinander, dass der Knast nicht Endstation, totes Gleis ist, dass wir auch dann mit allen draußen Kämpfenden im Zusammenhang stehen und auch die Befreiung aus dem Knast für alle draußen eine vorrangige Aufgabe ist, dies alles lässt es zu, dass wir cool und überlegt an den Gedanken herangehen, was mache ich, wenn ich einfahre?
Tja, in der RZ wird das intern heftig diskutiert. Es ist aber noch lange nicht entschieden, ob man sich verstärkt der Gefangenenbefreiung mit radikalen Mitteln widmen will oder bei den ursprünglichen national verankerten Themen und Aktionsformen bleiben will.
Und dann gibt es eben noch die Bewegung 2. Juni, die ebenfalls einen ähnlichen Ansatz hat, also sehr stark regional eigentlich verankert. Auf der anderen Seite aber eben auch schon einige Inhaftierte, auch wenn über die bei weitem nicht so viel geredet wird wie über die inhaftierten RAF-Mitglieder. Aber auch hier wieder die große Frage, wie kriegen wir eigentlich unsere Führungsfiguren, die inhaftiert sind, aus dem Gefängnis frei? Gleichzeitig, um den großen internationalen Rahmen zu machen, die Palästinenser, insbesondere die Gruppe PFLP-SC um Wadi Haddad, ist in einer extremen Expansionsphase Richtung Europa.
Zu der PFLP-SC oder auch PFLP-EO muss man vielleicht noch ein paar Worte sagen. Die Popular Front for the Liberation of Palestine, auf Deutsch Volksfront zur Befreiung Palästinas, hat sich 1967 gegründet, nach der Niederlage einer Union arabischer Staaten im Sechstagekrieg gegen Israel. Innerhalb dieser nicht religiösen, marxistisch-leninistisch ausgerichteten palästinensischen Gruppe gab es verschiedene Abspaltungen, unter anderem ein sogenanntes Special Command oder auch genannt External Operations, eine Gruppe, die international spektakuläre Gewaltaktionen plant und durchführt. Der Chef der PFLP-SC oder PFLP-EU, Wadi Haddad, ist Mitte der 70er Jahre aktiv dabei, in Paris ein Headquarter aufzubauen. Und von dem aus sollen dann Flugzeugentführungen, Anschläge, Geiselnahmen und so weiter in der ganzen Welt geplant werden.
Und in diese Gemengelage treten quasi diese ganzen Diskussionen ein. Und das ist, wenn man so möchte, der Anschlusspunkt, wo wir uns befinden und wo eben dann die Überlegungen sind, wie geht's weiter.
Das ist natürlich ein wirklich spannender Punkt, ob es eher ideologische Nähe oder ganz praktische Überlegungen waren, die die Grundlagen zu Kooperationen bildeten.
Die Hauptargumentation bisher war, dass es über eine ideologische Basis läuft. Das lässt sich auch irgendwie in gewisser Art und Weise verargumentieren, weil wenn man ideologisch nicht auf einer Wellenlänge wäre, würde man ja nicht zusammenarbeiten. Das Spannende ist aber, dass eben die praktische Ebene das Entscheidende ist und die ist bisher zu wenig in den Mittelpunkt gerückt worden.
Und genau diese praktische Ebene gewinnt Mitte der 70er Jahre zunehmend an Bedeutung. In Deutschland und speziell in Hessen trifft die internationale Vernetzung auf eine Szene, die sich zunehmend radikalisiert. Das linksalternative bis linksmilitante Milieu ist im ständigen Wandel und mal wieder im Umbruch. Der Vietnamkrieg klingt ab und das politische Engagement sucht sich eben neue Wege. Und dabei spielen zwei Faktoren eine zentrale Rolle, sagt Robert Wolf.
Erstens gab es unglaublich viele palästinensische Studierende in Europa, überall. In Deutschland waren die drei Hauptpunkte eigentlich West-Berlin, Heidelberg und Frankfurt am Main, wo sehr, sehr viele palästinensische Studierende eben auch von ihren Erfahrungen in diesem Konflikt berichtet haben und so weiter. Und was die eben sehr gut gemacht haben, sie haben sich angeguckt, wie die 68er sich eigentlich vernetzt hatten, wie sich Stadtteilgruppen und Ähnliches gegründet hatten und haben eben in diesen deutschen Metropolen dann selber Unterstützungs- und Solidaritätsnetzwerke für den palästinensischen Kampf gegen Israel aufgebaut. Und es war super wichtig für eben diese palästinensischen Akteure zu sagen, der Nahe Osten ist, wenn man so möchte, das Vietnam 2.0. Und darüber hat man probiert, eben diese Solidarität herzustellen und so weiter. Und das hat super gut funktioniert. Also gerade weil man eben diese Projektionsfläche Vietnam genutzt hat und das dann auf den Nahen Osten übertragen hat, konnte man sehr stark eben bei diesen linken Gruppen andocken und hat es geschafft, deren Unterstützung zu bekommen.
Wir haben es gerade schon erwähnt, die wichtigste dieser linken Palästinensergruppen war die PFLP um Wadi Haddad oder die Abspaltung davon, das Sonderkommando PFLP-EO. Die waren von ihrem Hauptquartier in Paris aus auf der Suche nach möglichen Verbündeten in Europa. Und weil es von Paris nach Frankfurt nicht besonders weit ist, kamen schnell auch spätere Mitglieder der revolutionären Zellen in Kontakt mit den Palästinensern.
Und das ist eben der entscheidende Punkt gewesen, dass es sehr früh diese Kontakte gab und dass man die dann Stück für Stück ausgebaut hat in eben kooperative Netzwerke, wenn man so möchte, oder transnationale Gewaltnetzwerke, wie ich das in der Regel nenne, weil das, glaube ich, der treffendste Begriff dafür ist.
27. Februar 1975, Berlin. Der CDU-Politiker Peter Lorenz wird am Morgen auf dem Weg zur Parteizentrale entführt, mitten im Wahlkampf um das Amt des regierenden Bürgermeisters. Die Täter? Mitglieder der Bewegung 2. Juni, die die Aktion über mehrere Monate vorbereiteten. Mit einem gestellten Unfall und Waffengewalt zwingen sie Lorenz in ein Versteck in Kreuzberg. Die Forderung? Freilassung mehrerer inhaftierter Gesinnungsgenossen. Die Entführung sorgt für Schockwellen nicht nur in Berlin, sondern auch im internationalen Kontext. Denn zum ersten Mal zeigt sich, linksterroristische Gruppen greifen nun auch in Deutschland zu Geiselnahmen, um politische Ziele zu erzwingen.
Die Bewegung 2. Juni versteht sich in vielen Punkten als eine Art Gegen-RAF. Sie ist aus dem Umfeld der berühmten Kommune 1 und den Haschrebellen entstanden. Ihre Aktionen sollen möglichst eng verbunden sein mit Zielen und Anliegen der Arbeiter und einfachen Leute und bekommen deshalb ziemlich früh den Stempel populistischer Terrorismus aufgedrückt. Zu den Bemühungen um Volksnähe und breite Akzeptanz in der Bevölkerung gehört auch der Versuch, Gewalt gegen Personen möglichst zu vermeiden. Die Entführer planen die Entführung so, dass Peter Lorenz Chauffeur keine schweren Verletzungen davonträgt. Und die Geisel selbst behandeln sie sehr gut, ganz anders als das später bei der RAF der Fall sein wird. Ein weiterer großer Unterschied zur RAF: Die Forderungen der Bewegung 2. Juni sind vergleichsweise klein. Eine Forderung ist, zwei linke Demonstranten, die noch wegen der Holger-Mainz-Demo im November 1974 im Gefängnis sitzen, freizulassen. Die zweite Forderung: 6 inhaftierte Terroristen sollen aus der Bundesrepublik ausgeflogen werden. Das sind konkret Gabi Kröcher-Tiedemann, Rolf Heißler von der Bewegung 2. Juni, Rolf Pohle, der auch bei der RAF war, Ina Siebmann von der Bewegung 2. Juni und Verena Becker, die in beiden Bewegungen aktiv war, und Horst Mahler von der RAF.
Die Liste der Personen war mit der RAF abgesprochen, wie Ralf Reinders und Roland Fritsch, Mitglieder der Bewegung 2. Juni, später berichten. In einem abgedruckten Interview erzählen sie, und Lorenz liest vor:
Als Antwort kam: Wir wissen von einem Dutzend Befreiungsaktionen, aber der Berliner Sumpf ist mit Sicherheit nicht dabei. Und 2-3 Wochen später haben sie es dann nochmal diskutiert und meinten, wir sollten ihnen in den Knast schreiben und erzählen, was wir vorhaben. Da haben wir uns natürlich an den Kopf gefasst.
Auf der anderen Seite haben die aber auch mit Blick auf die Bewegung 2. Juni gesagt, naja, Minimalforderungen, das heißt nur 6 Leute in dem Sinne freizupressen, kann nicht unser Ansatz sein. Entweder alle oder keiner. Weil das ist das auch, was die Palästinenser vorher immer gemacht haben, riesige Listen erstellt mit 300, 400, 500 Leuten, die mit einem Mal freigepresst werden sollten.
Und weiter heißt es dann: Die Überlegung von uns, die Diskussion mit den RAF-Gefangenen abzubrechen und keinen von ihnen auf die Liste zu nehmen, geschah natürlich auch in Kenntnis dessen, dass die RAF selbst eine Befreiungsaktion vorbereitete. Wilfried Böse von den Revolutionären Zellen war damals in Berlin und versuchte seinerseits eine kombinierte Operation von 2. Juni, RAF und RZ anzuleiern. Wir wussten nicht, dass es sich um Stockholm handeln würde. Das lief alles kurz vor der Lorenz-Aktion. Die Aktion war schon weitgehend vorbereitet und die wollten dazu 2 bis 3 Leute von uns, die sich daran beteiligen sollten. Das haben wir abgelehnt. Erstens wegen der Herangehensweise und zweitens wegen der Aktionsform. Sie wollten eine Aktion in der Luft und eine am Boden machen. Das hieß Flugzeugentführung und Botschaftsbesetzung. Und da haben wir gesagt, das machen wir grundsätzlich nicht. Flugzeugentführungen gab es damals vor allem von palästinensischen Gruppen. Wir hatten darüber diskutiert und meinten, dass die damit auf ihre besondere Situation aufmerksam machen wollen und wir uns damals nicht anmaßen wollten, deren Aktionen zu beurteilen. Wir aber haben aus unserem Selbstverständnis heraus Geiselnahmen von unbeteiligten Dritten abgelehnt und für konterrevolutionär gehalten. Wir greifen nicht die Leute an, die wir agitieren wollen. Und bei einer Botschaftsbesetzung, das kam noch hinzu, weiß der Feind auch noch, wo du bist, kann dich einkreisen und lässt dich nicht mehr gehen.
Also es gab auch untereinander unglaublich viele Differenzen, sodass man auch, und das wissen wir ja heute im Nachhinein, nicht zusammengefunden hat. Sondern die Bewegung 2. Juni hat dann die Lorenz-Entführung gemacht, die RAF hat die Besetzung in Stockholm gemacht und die revolutionären Zellen haben zu dem Zeitpunkt erstmal noch nichts gemacht und enterbe erst ein Jahr später, wenn man so möchte.
Wir können uns die RAF, die Bewegung 2. Juni und die revolutionären Zellen als die 3 wichtigsten Gruppierungen im bundesdeutschen Linksterrorismus gewissermaßen zwar als grundlegend solidarisch, aber dennoch als Konkurrenten vorstellen. Gleichzeitig lernten sie natürlich von den Aktionen der anderen. Deswegen ist es ganz spannend, sich zu fragen, wie die revolutionären Zellen die Lorenz-Entführung wahrgenommen haben, über die sie im Vorfeld übrigens nur sehr vage informiert waren.
Man wusste, es kommt was, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Ich glaube, mit Lorenz hat zu dem Zeitpunkt niemand gerechnet, weil das ja schon auch ein bisschen zeigt, wie die Bewegung 2. Juni gedacht hat. Nicht irgendwie, wir nehmen den Lokalpolitiker XY, nein, wir nehmen in oder während einer Bürgermeisterwahl den Spitzenkandidaten der CDU ins Visier. Das ist ja, hat ja eine Chuspe, das ist ja also schon fast so abwegig, dass da niemand drauf kommt und deswegen vielleicht auch so erfolgreich. Und ich glaube, da hat man schon mit einer gewissen Bewunderung und auch eben mit so, ach ja, die Bewegung 2. Juni halt, die sind halt so und die trauen sich auch mal Sachen, die sich die anderen nicht trauen. Also ich glaube, das war schon. Es ist positiv rezipiert worden und das Ergebnis hat natürlich für die Bewegung 2. Juni gesprochen, weil eben nicht diese Maximalforderung, die die RAF wollte, sondern die Minimalforderung hat dazu geführt, dass man tatsächlich das Ergebnis bekommen hatte, was man wollte.
Die Minimalforderung, also die Freilassung von 5 inhaftierten Genossen, wird erfüllt. Die Forderung bezog sich zwar eigentlich auf 6 Personen, aber eine Person lehnte die Befreiung ab. Also deswegen sind es 5, die ausgeflogen werden. Und unter großem öffentlichen Druck werden sie freigelassen und in den Südjemen ausgeflogen. Und kurz darauf, am 5. März 1975, kommt Peter Lorenz dann frei und er berichtet, dass er von den Geiselnehmern gut behandelt worden ist.
Und er auch sehr schnell, nachdem er dann entlassen worden ist, quasi aus der Geiselnahme, das sehr offen und auch auf wirklich offizieller Bühne gesagt hat, es war eigentlich gar nicht so schlimm. Die waren nett zu mir, die haben sich um mich gekümmert. Die große Krux an der Sache ist ja, dass Lorenz später mal zu einer Gartenparty seine früheren Entführer eingeladen hat, weil die sich so gut verstanden haben, dass man quasi später nochmal eine Gesprächsebene gehabt hat. Also das zeigt so ein Spezifikum auch der Bewegung 2. Juni. Ein menschlicher Umgang in einer absoluten Extremsituation, wo man auch anders reagieren konnte, siehe Schleier zum Beispiel. Und da ist eben die Bewegung 2. Juni quasi eine absolute Sonderform und auch in diesem Moment war das absolut eine Sonderform, diese Geiselnahme so durchzuführen und deswegen war sie erfolgreich. Wenn man dann natürlich dagegen zum Beispiel sich dann die Geiselnahme in Stockholm anguckt, wo gezielt Leute exekutiert werden, weil bestimmte Zeitfenster nicht eingehalten werden, ist das ein komplett anderer Vorgang. Da ist eben nichts mit Humanität, nichts mit irgendeiner Art und Weise von Respekt dem anderen zollen, sondern da werden Menschen zur Ware, zur Tauschware degradiert und wenn sie eben keinen Wert mehr haben oder man einen politischen Druck ausüben will, dann tötet man Menschen. Und das ist allein vom Mindset und von der Durchführung etwas vollkommen anderes und konnte allein aus diesen Gründen schon überhaupt nicht erfolgreich sein, weil man eben nicht erkannt hat, was eigentlich oder wahrscheinlich auch nicht analysiert hat, was zum Erfolg der Bewegung 2. Juni beigetragen hat. Immer Erfolg natürlich in Anführungszeichen.
Für den Staat war die Entführung eines wichtigen Politikers mitten im Wahlkampf eine unbekannte Herausforderung. Und es ist auffällig, dass sich die Sicherheitsbehörden während der Zeit der Entführung stark zurückgehalten haben und die Politik schließlich ja die Forderungen der Terroristen auch erfüllt hat. Jetzt kann man sich fragen, womit diese scheinbare Milde des Staates zu tun hatte und findet eine Antwort in dem Umstand, dass Bundeskanzler Helmut Schmidt, der später sagte, er hätte hart durchgegriffen, zu diesem Zeitpunkt mit einer schweren Grippe im Bett liegt, also außer Gefecht ist. Es gibt also eine Art Machtvakuum an oberster Stelle, das den Entführern zugutekommt.
Auf der anderen Seite war es eben aufgrund der Bürgermeisterwahl nicht möglich zu sagen, naja, wir spielen jetzt auf Zeit und wir warten jetzt mal ab, sondern es mussten Entscheidungen getroffen werden. Und dadurch, dass es eben, wenn man so möchte, um nur die Bewegung 2. Juni ging oder Teile der Bewegung 2. Juni und Teile RAF, die aber nicht als so wichtig wahrgenommen wurden, ist man quasi auf diesen Deal eingegangen, um eben schnell als SPD sich auch dem Verdacht nicht ein Heim zu machen. Man will irgendwie diese Bürgermeisterwahl in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Also es war ein extrem gut gewählter Zeitpunkt der Bewegung 2. Juni, der massivsten Druck auf die Bundesregierung und auf alle anderen Entscheidungsträger ausgewirkt hat. Und genau in diesem spezifischen Moment mit der Grippe von Helmut Schmidt und ähnliches, war man eben an einem Punkt, wo man, wenn man so möchte, ein Möglichkeitsfenster hatte und es hat funktioniert. Aber nur in diesem spezifischen Setting. Und, das ist halt auch der entscheidende Punkt, danach hat man gesagt, nie wieder. Wir machen uns nie wieder erpressbar. Und das war ab da dann auch Staatsdoktrin und wenn man möchte, bis heute. Diese Staatsdoktrin beruft sich quasi auf die Lorenz-Entführung. Und das finde ich unglaublich wichtig, weil wenn man so möchte, ist das der absolute Pyrrhosieg der Bewegung 2. Juni gewesen. Man hat zwar die paar Leutchen frei bekommen, aber hat auf Dauer jeglichen Weg in diese Richtung verbaut. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder betont.
Am 24. April 1975 besetzt ein Kommando der RAF, das Kommando Holger Mainz, die deutsche Botschaft in Stockholm. Sie nehmen 12 Geiseln, darunter den Botschafter und mehrere Diplomaten. Ihre Forderung? Die Freilassung von 26 inhaftierten RAF-Mitgliedern. Aber die Bundesregierung unter Helmut Schmidt bleibt standhaft und geht nicht auf die Forderungen ein. Und die Situation eskaliert katastrophal. Gegen 22:30 abends wird der Wirtschaftsreferent Heinz Hillegard vor den Augen der Öffentlichkeit erschossen. Kurz vor Mitternacht dann explodiert Sprengstoff im Gebäude. Vermutlich unbeabsichtigt. 4 Geiseln und 2 Geiselnehmer sterben. Die übrigen Geiseln können dann fliehen.
Wir haben es schon gesagt, die Botschaftsbesetzung stellt eine ganz neue Stufe der Eskalation im Terrorismus der RAF dar. Und wir wissen, dass es der RAF bei ihren Aktionen immer auch um Bilder und Symbole ging. Also bleibt hier die Frage zu stellen, welche Symbolik und strategische Botschaft hinter dieser konkreten brutalen Aktion des RAF-Kommandos Holger Mainz steckt.
In Neuaufbauphasen von bewaffneten Gruppen will man auch immer eine gewisse Handlungsmacht und Handlungsfähigkeit beweisen. Das heißt, man ist eine Gruppe im Aufbau und möchte ja gegenüber den anderen, weil es gibt immer einen Konkurrenzdruck, auch zeigen, wir sind die Besten, wir können das und das, was wir machen, ist wirklich das eigentlich Nonplusultra. Und so ist Stockholm quasi auch entstanden, dass man eben gesagt hat, erstens, wir zeigen, wir sind handlungsfähig wieder, wir können so etwas machen. Zweitens, wir können das sogar im Ausland machen. Wir sind so gut international vernetzt, dass wir nicht auf deutschem Gebiet quasi agieren müssen, sondern wir zeigen hiermit, wir sind international vernetzt und machen das nicht in Deutschland, sondern in Stockholm. Ganz wichtige Nummer. Und die dritte Sache ist eben die Maximalforderung. Wir wollen quasi mit einer Aktion alle unsere Forderungen durchsetzen, komme was wolle. Und da spielen Menschenleben keine Rolle, da spielt die Verletzung der eigenen Person keine Rolle. Es geht quasi darum, den Willen und auch quasi den Krieg gegen den Staat auf das Maximum hochzufahren. Und die Symbolik der RAF war eben, wir sind im Krieg und im Krieg sind alle Mittel erlaubt und wir setzen auch alle Mittel ein, um unsere Ziele und Forderungen durchzusetzen.
Und auch an dieser Stelle nochmal die Frage, wie diese Aktion der RAF und die Brutalität ihrer Durchführung bei den revolutionären Zellen und der Bewegung 2. Juni und bei den internationalen linken Gruppen ankam.
Das war, glaube ich, eine ganz wichtige Lernerfahrung für alle anderen Gruppen. Wenn man so etwas machen möchte, und ich glaube, Stockholm ist überwiegend abgelehnt worden, weil es einfach überhaupt nicht, also das, was man geplant hat, war überhaupt nicht zu erreichen. Das ist ein ganz wichtiges Learning gewesen. Erstens, die Ziele, die man sich setzt, müssen irgendwie erreichbar sein. Sie dürfen eben nicht die Maximalforderungen entsprechen, sondern sie müssen in dem Sinne also massiv Druck aufbauen, aber gleichzeitig eine Chance des Gelingens überhaupt in sich tragen, was Stockholm nie hatte. Es wurde ja auch nie darüber nachgedacht, was macht man eigentlich, wenn die Forderungen erfüllt sind und wie kommt man raus? Was ist eigentlich die Exit-Strategie der Geiselnehmer gewesen? Also sowas gab es ja nicht. Wenn man so möchte, ist das auch in einer gewissen Art und Weise ein Dilettantismus gewesen, dass ja auch von den Mitgliedern, die daran mitgewirkt haben, im Nachhinein kritisch reflektiert wurde, dass man eigentlich relativ unbedarft da rein ist. Zweitens ist eben das ganz zentrale internationale Aktionen ja, aber sie müssen eben funktionieren und sie müssen auch in gewisser Art und Weise so abgestimmt sein, dass sie tatsächlich durchführbar sind. Und das Problem natürlich im Gegensatz zu Aktionen im eigenen Wirkungsbereich ist eben, dass man viel größere Probleme hatte.
Der westdeutsche Staat konnte hier Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit sehr eindrucksvoll demonstrieren. Die Geiselnehmer waren brutal vorgegangen und der Staat hat entsprechend hart reagiert, was auch im Ausland deutlich wahrgenommen wurde. Die Verlegung des schwerverletzten Geiselnehmers Siegfried Hausner nach Stuttgart-Stammheim und dessen Tod 10 Tage später wurde allerdings international kritisch diskutiert. Insgesamt war das also eine klare Botschaft. Der Staat lässt sich nicht erpressen. Er ist handlungsfähig. Und solche Aktionen enden im Fiasko für die Terroristen.
Was natürlich auch noch wichtig ist, dass natürlich dann RAF-Mitglieder von Stockholm direkt nach Stammheim verlegt worden sind, egal ob sie überleben oder nicht, ist natürlich auch eine Message, die damit verbunden war. Also der starke Staat konnte sich da in aller Breite und Tiefe tatsächlich zeigen. Und das ist quasi, wenn man so möchte, die doppelte Negativleistung von Stockholm gewesen.
Die Lorenz-Entführung durch die Bewegung 2. Juni und die Botschaftsbesetzung in Stockholm unter Federführung der RAF hatten ganz klar internationale Komponenten. Und ungefähr zur gleichen Zeit gibt es auch beim dritten linksmilitanten Gewaltnetzwerk, den revolutionären Zellen, eine intensive Entwicklung hin zu internationaler Zusammenarbeit. Die Kooperation der RZ-Mitglieder mit Teilen der palästinensischen Befreiungsbewegung und die Entstehung der internationalen revolutionären Zelle sind ein Spezialthema von Robert Wolf.
Also Dreh- und Angelpunkt der Palästina-Solidarität in Frankfurt am Main war der Rote Stern Verlag, der eben gegründet wurde von Johannes Weinrich, Wilfried Böse und auch K.D. Wolf. Und das Spannende ist, wenn man sich heute die Publikationen anguckt, die in dieser Zeit auch vom Roten Stern Verlag mit Blick auf Nahen Osten herausgegeben worden sind, sind das, wenn man so möchte, die großen Vernetzungs- und auch ja, ideologischen Konzeptpapiere, wie der Umgang eigentlich des Frankfurter Milieus mit Palästina sein soll.
Es war, kann man vielleicht ganz knapp sagen, ein Umgang, der das palästinensische Narrativ ziemlich unkritisch übernahm. Israel sei ein imperialistischer Staat und betreibe die Kolonisierung Palästinas.
Es gab natürlich auch viele kritische Stimmen in der Frankfurter Linken, entweder von jüdischen Menschen oder halt Personen, die selber in der Richtung Kontakt haben, Daniel Cohn-Bendit und ähnliches, die halt von vornherein immer gesagt haben, das ist Quatsch, ne? Also hört auf, in die Richtung zu denken, das ist zu einseitig, macht euch nicht quasi diese ganzen, wenn man so möchte, Ideologien zu eigen, sondern denkt weiter kritisch und so weiter. Also das gab es auch alles. Aber wenn man so möchte, der Nukleus der Solidarität von Seiten der Linken war eben der Rote Stern Verlag. Und Wilfried Böse, Johannes Weinrich und so weiter sind eben auch die führenden Protagonisten, die dann die intensiveren Kontakte und Netzwerke zu den Palästinensern überall in Europa, aber auch global aufbauen.
Dieser Entschluss, nun mit der Palästinenserorganisation PFLP gemeinsame Aktionen zur Befreiung von RAF-Mitgliedern durchzuführen, stößt bei anderen Mitgliedern der revolutionären Zelle nicht unbedingt auf Verständnis. Das hat uns eine Person erzählt, die ehemals Teil der RZ war, aber anonym bleiben möchte.
Bei einem solchen Treffen im Herbst 1974 in der Nähe von Fritzlar eröffneten uns Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann, dass sie eine Möglichkeit sehen, sich einer genialen und garantiert unblutigen Aktion der PFLP anzuschließen, durch die ein halbes Hundert Palästinenser aus israelischen Gefängnissen befreit werden sollten. Die PFLP sei daran interessiert, durch deutsche Beteiligung ihren Konflikt mit Israel zu internationalisieren und die Freilassung von Ulrike Meinhof und anderen RAF-Gefangenen in ihre Forderungen mit aufzunehmen. Wir waren wie vor den Kopf geschlagen und fragten uns, warum? Warum wollte jemand aus den revolutionären Zellen RAF-Kader mit einer Aktion befreien, die unseren Zielen und Kampfnormen dermaßen widersprach? Warum ausgerechnet die RAF und nicht Leute aus dem 2. Juni, die uns viel näher standen?
Also es gab, wenn man so möchte, in den revolutionären Zellen und besonders eben dann in der Abspaltung der internationalen revolutionären Zellen, wenn man möchte, zwei Handvoll Personen, die sich da hauptberuflich darum gekümmert haben. Und das Entscheidende war eben, diese Logistik ging nicht dann von Frankfurt und dem Roten Stern Verlag aus, das wäre auch ziemlich bescheuert von Seiten Johannes Weinrich, Wilfried Böse und so weiter gewesen, weil man ja wusste, dass man überwacht wird, sondern man hat, wenn man so möchte, die Außenstation Geigerns rund um eben die Druckerei genutzt und da den internationalen Standort aufgebaut.
Das ehemalige Mitglied der RZ sagt weiter dazu:
In diesem Jahr habe ich viel Zeit am Lenkrad verbracht, wenn wir durch ganz Europa kutschierten. 100.000 Kilometer in einem Jahr plus 100.000 Flugmeilen. Auch beim revolutionären Zorn unserer Zeitung habe ich mitgewirkt. Wir hatten praktisch zwei Hauptfunktionen, unsere Gruppe Erlangen-Nürnberg. Eine Funktion war das Backup durch die Hilfe unserer Druckerei. Unser Politladen hatte ja eine Druckerei. Und in der Druckerei haben wir dann mitunter Sachen gemacht, die für die RZ notwendig waren. Weil wir da auch die technischen Möglichkeiten hatten. Und vor allem, nachdem Magdalena Kopp dahin gekommen ist, um in der Druckerei zu arbeiten, war sie ja gleichzeitig Repro-Fotografin von Beruf. Da habe ich zum ersten Mal Carlos gesehen, im Rahmen eines Passfotos, das in der Druckerei in einen Pass eingearbeitet wurde durch Magdalena, schon ziemlich früh. Ich habe das zum ersten Mal gemerkt, dass wir diese internationale Beziehung haben, gemerkt, als ich mit Brigitte nach Paris gefahren bin und sie dann gesagt hat, du bleibst hier, parkst hier, ich muss mal weg. Und dann war sie ein, zwei Stunden weg. Und dann kam sie wieder und hat gesagt, ey, der Typ hat gefragt, warum ich dich nicht mitgebracht habe. Der wollte dich auch kennenlernen. Das war Iljitsch Ramirez Sanchez, den sie dann in Paris besucht hat, einen Kontaktbesuch gemacht hat.
Der deutlich bekanntere Name von Iljitsch Ramirez Sanchez ist Carlos, der später als sogenannter internationaler Top-Terrorist weltberühmt wurde.
Der große Vorteil, den man da hatte, weil es wird oft so getan, als hätten nur die Palästinenser etwas für die Gruppen RAF-Bewegung 2. Juni und RZ gemacht. Das ist aber ganz im Gegenteil so. Die Druckerei in Geigerns hat zum Beispiel für die Palästinenser die Möglichkeit gegeben, Flugtickets zu fälschen. Das heißt, man konnte knapp ein halbes Jahr lang kostenlos durch ganz Europa fliegen, weil man in Geigerns eine Möglichkeit entwickelt hat, von einer österreichischen Fluglinie die Tickets so zu fälschen, dass sie einfach dauerhaft benutzt werden konnten. Und damit konnte eben diese internationale Vernetzung über eine Logistikleistung der revolutionären Zellen überhaupt erst in Europa aufgebaut werden. Das sind nie einseitige Beziehungen, die da herrschen, sondern es sind immer wechselseitige. Mal gibt die eine Seite Waffen, mal gibt die andere Seite Unterstützung in Form von Men- und Womanpower und so weiter und so fort. Das ist quasi immer ein Austausch, wenn man so möchte. Das ist keine einseitige, wir unterstützen euch und ihr seid dann blind und macht alles, was wir wollen. Nein, das ist immer ein Interessensausgleich zwischen diesen verschiedenen Netzwerken und Gruppen gewesen. Und das ist etwas, was mir in der bisherigen Forschung total fehlt, weil es so einen Eindruck macht, dass die einen übermächtig waren und die anderen quasi dann komplett im Dienst von denen standen. Nein, ganz im Gegenteil. Es war eine auf Augenhöhe ausgetragene Kooperation, die für beide Seiten unglaublich wichtig war.
Während die Kooperation mit der PFLP-EO immer intensiver wird, gibt es zwischen den im Entstehen begriffenen internationalen revolutionären Zellen und den anderen RZ-Gruppen, die ausschließlich in Deutschland agieren, größere Differenzen, was die Zielsetzung und die Aktionsformen angeht.
Und der Großteil hat gesagt, nein, unser Aufgabengebiet ist eben nicht international aktiv zu werden. Es ist nicht Teil unserer Handlungen und auch nicht unserer Handlungsformen. Also auch dagegen hat das verstoßen, große Geiselnahmen zu machen, viele Zivilisten zu gefährden, Flugzeuge zu entführen und ähnliches. Und wenn man so möchte, ist es dann auf einen Showdown hinausgelaufen, Mitte 75, wo man eben sich gemeinsam getroffen hat und gesagt hat, wir haben uns jetzt entschieden, das sind eben dann die Gründer der Internationalen Revolutionären Zelle gewesen, unter anderem Brigitte Kuhlmann und Wilfried Böse. Unsere Entscheidung ist gefallen, wir wollen die inhaftierten Genossinnen und Genossen befreien. Entweder ihr zieht mit, ja oder nein. Und eben dann kam man zu dem Ergebnis, nein, wir haben eine eigene Meinung, wir wollen weiterhin auf der nationalen Ebene aktiv werden. Ihr könnt euer Ding machen, macht das gern. Wir unterstützen euch auch, wenn es sein muss, in einzelnen Punkten. Aber wir machen weiter so wie bisher. Und da liegt natürlich ein riesiger Geburtsfehler darin, weil erstens man sich nicht umbenannt hat. Also es gab keine organisatorische Trennung in dem Sinne, sondern es lief alles weiterhin unter dem Namen Revolutionäre Zellen. Das ist dann aber spannend. Es kommt quasi ein N dazu. Es kommt ein Plural in das Ganze und markiert quasi, dass es wirklich auch unterschiedliche Interessen und auch organisatorische Strukturen gab. Das war aber natürlich eine komplette Innenperspektive. Woher sollten das Leute von außen wissen, die sich damit beschäftigen?
Ein entscheidender Punkt ist, dass die nationalen und internationalen Zellen eng miteinander verflochten bleiben. Das eine fällt immer auf das andere zurück. Das heißt, die nationalen Gruppen werden von den internationalen Aktionen stark überschattet und geraten dadurch unter erhöhten Fahndungsdruck, was ihre Arbeit natürlich zunehmend gefährlicher macht. Diese Schwächen führen letztlich dazu, dass die geplante organisatorische Neustrukturierung der IRZ, also der Internationalen Revolutionären Zellen, schon früh zum Scheitern verurteilt ist. Doch welche konkreten Hinweise gibt es eigentlich auf eine Zusammenarbeit der Internationalen Revolutionären Zellen mit palästinensischen Gruppen wie der PFLP? Was wissen wir denn heute über ihre Kooperation, unterstützende Leistungen und gemeinsame Operationen?
Der erste Paukenschlag, wo es tatsächlich dann auch öffentlich sichtbar geworden ist, ist eben, als Johannes Weinrich im Roten Stern Verlag verhaftet worden ist. Und da gab es ein riesiges internationales Echo auch, weil man sich irgendwie gewundert hat, warum wird denn da jetzt einer im Roten Stern Verlag in Frankfurt verdächtig in internationale Kooperation eingebunden zu sein. Und man konnte quasi Johannes Weinrich nachweisen, im Nachhinein dann nicht juristisch, aber man hatte es zumindest aus ermittlungstaktischer Sicht, konnte man ihm nachweisen, dass er ein Auto angemietet hat, was bei einem Anschlag auf dem Pariser Flughafen Orly müsste es gewesen sein, eingesetzt wurde. Also ganz klar Unterstützung, organisatorische, strukturelle, logistische Unterstützung für einen palästinensischen Anschlag in Frankreich. Das konnte man ihm nachweisen und man konnte eben aus ganz, ganz vielen Reisebewegungen und so weiter sehr deutlich nachzeichnen, dass es eben diese logistische Unterstützung auf vielen Ebenen gab. Zweiter wichtiger Punkt war die Verhaftung von Wilfried Böse an der französischen Grenze. Das ist zwar dann ein ganzes Stück später, aber da konnte man sehen, dass quasi in dem Moment, wo Carlos Amok gelaufen ist in Frankreich und zwei Mitarbeiter des französischen Geheimdienstes und den eigentlich bis dahin Chef der Palästinenser in Paris erschossen hat, dass zu diesem Zeitpunkt Wilfried Böse ebenfalls da war. Er konnte sich dann rausreden, aber es gab immer mehr Hinweise, wie eng diese Kooperationen eigentlich waren und wie eng man zusammengearbeitet hat. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt ist auch, dass man Waffen in Frankreich gefunden hat, die aus deutschen Diebstählen aus US-amerikanischen Kasernen stammten. Also auch man konnte allein über die Waffenfunde in anderen Ländern sagen, oh, hier gibt es offensichtlich eine transnationale Zusammenarbeit und hier werden hin und her Waffen getauscht. Und das waren alles so Faktoren, worüber man dann festmachen konnte, hier ist was Großes im Gange, man hat es noch nicht im Blick, aber wir müssen jetzt quasi den Fokus darauf legen, diese internationalen, transnationalen Strömungen, Verbindungen und Netzwerke zu zerschlagen.
Die palästinensische Gruppe, also die Europazelle der PFLP und die internationalen revolutionären Zellen, verschmelzen irgendwann zu einer Einheit, die mühelos über Grenzen hinweg agieren kann. Was wiederum die Sicherheitsbehörden vor ein echtes Problem stellt, denn Mitte der 70er Jahre ist an gemeinsame europäische oder gar weltweite Sicherheitsstrukturen überhaupt nicht zu denken. Allerdings lernt man schnell.
Also da sind, wenn man so möchte, die Grundlagen 75 gelegt worden. Es gibt die länderübergreifend, natürlich heute über die EU nochmal ganz anders strukturiert. Aber wenn man so möchte, als Frühform der länderübergreifenden Sicherheitsbehörden, Bedenken, Sicherheitsarchitektur sind alle aufgrund eben dieser internationalen Vernetzungen zwischen diesen Gewaltstrukturen entstanden. Also gerade auch eine enge Verbindung zwischen französischen Ermittlungsbehörden und deutschen Behörden ist genau wegen diesen Entwicklungen überhaupt aufgesetzt, gedacht worden und dann tatsächlich auf der obersten Regierungsebene auch beschlossen worden. Ob das Interpol oder ähnliche Sachen sind, alles ist, wenn man so möchte, auch darauf hinaus oder hinzuzuführen und eben auch die Professionalisierung, die wir bis heute haben, hat einen extremen Schub Mitte der 70er Jahre durch diese internationalen und transnationalen Gewaltstrukturen erlebt.
Ein Punkt, den wir noch mal genauer anschauen sollten, ist der Umstand, dass bei diesen neuen internationalen terroristischen Aktionen nicht nur terroristische Gruppen vernetzt zusammenarbeiten, sondern auch staatliche Akteure eingebunden waren. Also bei der Lorenz-Entführung hätte man die freigepressten Gefangenen nicht nach Aden im Südjemen ausfliegen können, wenn die Behörden dort nicht eingeweiht und einverstanden gewesen wären. Es brauchte also bei Aktionen auf großer internationaler Bühne auch entsprechend starke staatliche Verbündete.
Ein ganz großer Faktor war zum Beispiel Libyen, eben mit Gaddafi, die aktiv die Palästinenser mit Geld, Logistik und so weiter unterstützt haben und immer als Dreh- und Angelpunkt auch von internationalen Treffen gedient haben. Also ganz, ganz oft hat man sich eben in Libyen getroffen, weil man da sicher war. Man hatte quasi die staatliche Unterstützung auf der Seite und das war unglaublich wichtig einfach. Auf der anderen Seite gab es natürlich, und das ist bis heute noch ein bisschen umstritten, aber die Quellen sind eigentlich relativ eindeutig, sogenannte Vereinbarung zwischen Palästinensern und einzelnen Staaten, dass die frei agieren können auf deren Territorien und man eben keinen großen Einfluss darauf nimmt. Bisher nachgewiesen ist das für Frankreich und die Schweiz. Große Verdachtsfälle gibt es dafür in Österreich, dass das ebenfalls so war. Also dass man quasi gesagt hat, wenn ihr keine Anschläge bei uns in unserem Land macht, dann könnt ihr euch frei bei uns bewegen. Und das zeigt sich zum Beispiel sehr deutlich, wie die PFLP eben in Paris eigentlich mit Statthaltern und allen drum und dran frei sich bewegen konnten, Waffen von A nach B über Diplomaten geschmuggelt haben und so weiter. Also es gab tatsächlich diese Gewaltstrukturen, Netzwerke hatten Kontakte bis in die obersten politischen Zirkel, wenn man so möchte, und haben auch tatsächlich richtige Abkommen mit dem geschlossen. Also das ist alles, wenn man so möchte, hochpolitisiert, bis ins Äußerste auch ausgehandelt gewesen. Und das ist etwas, wenn man das alles nicht mitdenkt, versteht man gar nicht die Tragweite eigentlich dieser Entscheidung, die teilweise und gerade für Österreich und manche andere Länder wird da noch drüber diskutiert, ob das eigentlich heute noch gilt. Bei Frankreich weiß man, dass quasi dieser Konsens aufgekündigt wurde, als Carlos die Anschläge Anfang der 80er Jahre in Frankreich gemacht hat. Ab dann hat man gesagt, es wird rigoros gegen palästinensische Strukturen vorgegangen. Pech gehabt. Ihr habt euch quasi gegen uns gestellt und damit ist unsere Vereinbarung aufgelöst.
International wird schnell klar, dass die Radikalisierung und Vernetzung der Gruppen eine neue Dimension erreicht hat. Doch was genau in Hessen im Herzen Deutschlands vor sich geht, sollte erst nach und nach ins Licht kommen. Welche Rolle spielen denn eigentlich die Akteure und Unterstützungsstrukturen aus Hessen bei dieser transnationalen Radikalisierung im Jahr 1975?
Hier kommen zwei Faktoren. Einmal natürlich das Milieu, was da war und generell Unterstützung geleistet hatte, ohne große Nachfragen zu stellen. Das war natürlich auch für die transnationalen Gewaltnetzwerke wichtig, weil man so bestimmte Sachen lagern konnte, bestimmte Unterstützungsleistungen bekommen hat und so weiter. Also das ist einmal das auch Entscheidende gewesen, eben dass das Milieu so war, wie es war. Das zweite ist natürlich der regionale Faktor von Frankfurt im Herzen von Europa, wenn man so möchte, und als wichtige Transitstation, um eben bestimmte internationale Aktionen abzuwickeln. Also wir wissen aus den Oral History Beschreibungen der Personen, die an diesen Gewaltnetzwerken partizipiert hat, dass man sehr viel mit dem Auto gemacht hat, dass man sehr viel von A nach B gefahren ist, Informationen von A nach B gebracht hat, Waffen von A nach B gebracht hat. Und da ist natürlich Frankfurt allein aufgrund seiner geografisch-regionalen Lage entscheidend gewesen, weil man eigentlich fast immer daran vorbei oder durchgefahren ist. Es ist ja eben nicht so wie heute, dass man über ostdeutsches Gebiet fahren konnte oder ähnliches, sondern man kam eigentlich immer irgendwie an Frankfurt vorbei, wenn man von Nord nach Süd wollte. Und diese auch eben geografisch-regionale Verortung war unglaublich wichtig.
Aber Frankfurt war natürlich dadurch und durch die linken Aktivitäten der letzten Jahre auch schon im Visier. Deshalb versuchten die RZ immer wieder, den Schwerpunkt von Frankfurt wegzuverlagern. Und sie haben sich dann stattdessen auf Geigerns fokussiert, weil dieser Ort weniger überwacht war und man damit ein geringeres Risiko hatte, entdeckt zu werden.
Und es gab ja dann auch irgendwann so Schlagzeilen wie vom Spiegel, wo man gesagt hat, Frankfurt, das Terrornest in Europa, weil eben einfach so viele Kontakte darüber gelaufen sind. Und allein spätestens dann hat man natürlich ganz, ganz gezielt darauf verzichtet, Frankfurt als wichtigen logistischen Standpunkt zu machen, aber es war immer wieder ein wichtiger Punkt, um Informationen auszutauschen, sich zu treffen und ähnliches. Und da ist auch über Ermittlungsakten relativ viel überliefert, wie viele Treffen es eigentlich auf verschiedenen Ebenen in Hessen, in Frankfurt, auch auf dem Land in Hessen gegeben hat und wie wichtig eigentlich Hessen in seiner Schlüsselrolle als im Herzen von Europa eigentlich für diese Gewaltnetzwerke gespielt hat.
Und es ist die Frage, ob die Behörden im beschaulichen Hessen damals eine Ahnung davon haben, welche Bedeutung ihr Bundesland für den international organisierten Terrorismus hat.
Wenn man sich heute die Ermittlungsakten anguckt, ganz, ganz viele Hinweise, die wir heute miteinander verbinden können, waren damals Stückwerk. Quasi diese losen Fäden haben nicht zusammengepasst und deswegen hat man auch die Tragweite und auch die Brisanz des Ganzen gar nicht erkannt. Sondern man hat natürlich gerade die hessischen Behörden haben immer geguckt, was passiert in Hessen, wie können wir eigentlich Gefahren für Hessen vermeiden. Dass das aber quasi nur ein Transitbereich für die transnationalen, internationalen Gewaltstrukturen war, dafür war man weder ausgebildet noch in der Lage, noch hat man sich tatsächlich vorstellen können. Weil diese Entwicklungen waren ja auch überraschend und man wusste, dass es Verbindungen zu den Palästinensern gibt, aber nicht in welcher Tragweite.
Auch hier im konkreten Fall Hessen gilt, dass die Behörden damals gar nicht über die Mittel und Strukturen verfügen, um die Bedrohungslage zu erfassen und entsprechend auf sie reagieren zu können. Die Strukturen müssen erst geschaffen werden und das dauert seine Zeit.
Umso professioneller sind sie dann aber geworden, weil man eben gesehen hat, okay, die Gefahr ist sehr groß, wir müssen schnell und unkompliziert handeln. Und hat dann eben sehr pragmatisch, sehr intensiv diese ganze Terrorismusbekämpfung, auch gerade mit Blick auf die internationalen Gewaltstrukturen, aufgebaut und, wenn man möchte, bis heute immer weiter professionalisiert.
Und genau da setzen wir in der nächsten Folge an. Wir schauen uns genauer an, wie die Ereignisse um die RAF und ihre internationalen Verbindungen die Arbeit der Sicherheitsbehörden verändert haben. Wenn ihr mehr zur heutigen Folge erfahren wollt, findet ihr weiterführende Quellen und Links in den Shownotes. Bis dahin, bleibt gespannt und hört gerne wieder rein.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war die RAF in Hessen, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Produziert von Duschka Roth und Lorenz Hoffmann.